Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Antioxidantien. Mehr Schaden als Nutzen? Viele Menschen nehmen im Glauben, etwas Gutes für ihre Gesundheit zu tun, Antioxidantien in Form von Nahrungsergänzungsmitteln ein. Eine gute Versorgung mit diesen Vitaminen und Spurenelementen ist zweifellos wichtig, allerdings wohl nicht als Supplemente. Denn wie immer mehr Studien zeigen, kann dadurch mehr Schaden als Nutzen angerichtet werden. Das Risiko für Krebserkrankungen kann steigen. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass endogene Mechanismen zur Abwehr von oxidativem Stress ausgeschaltet werden. Als Antioxidantien gelten chemische Verbindungen, die direkt freie Radikale und reaktive Sauerstoffspezies abfangen und dadurch Oxidationsprozesse von Biomolekülen unterbinden können. Dazu zählen als wasserlösliches Antioxidant Vitamin C, Ascorbinsäure, und als fettlösliche Antioxidantien das Provitamin A, Beta-Carotin sowie Vitamin E, beispielsweise als Alpha-Tocopherol. Sie inaktivieren im Stoffwechsel regulär gebildete reaktive Sauerstoffspezies. Weitere Substanzen, die häufig als Antioxidantien vermarktet werden, sind dies nur indirekt. Sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, Q10 und Spurenelemente wie Selen und Zink stärken, zum Beispiel als Kofaktoren von antioxidativen Enzymen oder als Modulatoren von Signalwegen, indirekt die antioxidative Kapazität des Organismus. Die Idee, dass freie Radikale und oxidativer Stress per se schlecht für den Organismus sind, stammt bereits aus den 50er Jahren. Hinzu kamen epidemiologische Studien, die eine inverse und dosisabhängige Beziehung zwischen Obst- und Gemüsekonsum einerseits und dem Auftreten von Erkrankungen wie Krebs oder Myokardinfarkt andererseits gezeigt hatten. Weltweit wurde eine große Zahl von primär- und sekundärpräventiven Studien auf den Weg gebracht, in denen die Wirkung einer Supplementation mit Antioxidantien untersucht wurde. Ein typischer wissenschaftlicher Trugschluss, wie Professor Michael Ristoff, Internist und Professor für Energiestoffwechsel an der ETH Zürich, Schweiz, rückblickend konstatiert. Denn die Ergebnisse der epidemiologischen Studien könnten nach wissenschaftlichen Maßstäben nicht als Begründung für eine Supplementation herangezogen werden, weil keine einzelnen Inhaltsstoffe für die gesundheitliche Wirkung von Obst und Gemüse verantwortlich gemacht werden können. Dennoch fand die Idee, den endogenen Rostschutz zu fördern, wie Professor Lars-Oliver Klotz, Inhaber des Lehrstuhls für Nutrigenomik an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, die Supplementation nennt, viele Anhänger. So wurden beispielsweise sogenannte Raucher-Vitamin-Cocktails propagiert.
Die damalige Vorstellung zum oxidativen Stress hinkte noch an einer anderen Stelle. Man ging von einer linearen Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen oxidativem Stress und Gesundheit aus, erläutert Ristoff. Das habe sich als nicht zutreffend erwiesen. Vielmehr sei eine mäßige Dosis an oxidativem Stress gesundheitsfördernd, während große Mengen gesundheitsschädlich wirkten. Durch eine retrograde Antwort auf diese gemäßigte Stresssituation kommt es insbesondere in den Mitochondrien zu einer gesteigerten Stressresistenz und letztlich zu einer Anpassung, die den Organismus insgesamt resistenter gegenüber oxidativem Stress macht, erklärt Ristoff. Dieses Konzept der Mitohormesis könne auch die positive Wirkung von körperlicher Aktivität erklären. Zumindest hat sich nachweisen lassen, dass die Unterdrückung des mitochondrialen oxidativen Stresssignals durch Gabe von Antioxidantien die günstigen Effekte einer Glukoserestriktion oder der körperlichen Aktivität zunichte macht. Reaktive Sauerstoffspezies sind somit in gewisser Dosis essentielle Botenstoffe, die für die Gesundheit und Langlebigkeit wichtig sind, so Ristoff. Auch Klotz betont, dass reaktive Sauerstoffspezies besser sind als ihr Ruf. Lange Zeit wurden sie primär mit einer Reihe von Erkrankungen und der vorzeitigen Alterung in Verbindung gebracht. Wie man heute weiß, übernehmen sie aber wichtige Signalfunktionen im Körper. Als Stresssignale setzen sie Regulationsmechanismen in Gang, welche die Zellen für kommende Einflüsse stressresistenter machen, beispielsweise im Umgang mit Fremdstoffen, erläutert der Biochemiker. Er untersucht Effekte von Mikronährstoffen aus der Nahrung auf die Bildung von reaktiven Sauerstoffverbindungen und zelluläre Signalwege in Zellkulturmodellen. Er ist zu dem Schluss gekommen, dass Antioxidantien mindestens ein doppeltes Gesicht haben. Zum einen mögen sie durchaus freie Radikale abfangen, was aber nicht immer nützlich ist, weil die Zelle dadurch wichtige Anpassungsmechanismen verlieren kann. Zum anderen schützen einige dieser Substanzen zwar vor Zellschäden und zellulären Alterungsprozessen, aber dies geschieht nicht auf dem Wege des Abfangens von Radikalen, sondern über direkte Wechselwirkung mit Signalproteinen in der Zelle. Als Beispiele nennt er Proteine, die an der Regulation von Transkriptionsfaktoren beteiligt sind, etwa in der Antwort auf Insulin. Die heutigen Konzepte zum oxidativen Stress machen verständlich, dass die meisten Studien, in denen Antioxidantien einzeln oder in Kombination und in hoher Dosierung gegeben wurden, die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt haben. Für manche der geprüften Antioxidantien fand sich nicht nur kein gesundheitsfördernder Effekt, sondern ein schädigender. Insbesondere die Studien CARET, Beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial und ATBC, Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention mit negativen Effekten. 20 Milligramm Beta-Carotin einzeln oder in Kombination mit 50 Milligramm Alpha-Tocopherol erhöhte in der ATBC-Studie an fast 30.000 männlichen Rauchern im Alter zwischen 50 und 69 Jahren nach im Mittel 6,1 Jahren das Lungenkarzinomrisiko um 16%, die Gesamtmortalität um 8%. Ähnlich enttäuschend ging die CARET-Studie aus. Die Lungenkrebsinzidenz und Gesamtsterblichkeit der gut 18.000 Raucher und Ex-Raucher war nach im Mittel 4 Jahren unter 30 Milligramm Beta-Carotin pro Tag plus 25.000 internationalen Einheiten Retinol um 28% bzw. 17% erhöht.
Studien mit niedrigeren Dosierungen, wie die französische SUVIMAX-Studie, Supplementation in Vitamins and Mineral Antioxidants, kamen zunächst zu positiven Ergebnissen. Nach im Mittel 7,5 Jahren war bei Männern unter der Kombination aus 120 Milligramm Vitamin C am Tag, 30 Milligramm Vitamin E am Tag, 6 Milligramm Beta-Carotin am Tag, 100 Mikrogramm Selen am Tag und 20 Milligramm Zink am Tag die Krebsinzidenz um 31%, die Gesamtmortalität um 37% zurückgegangen. Am Ende einer 5-jährigen Nachbeobachtungsphase war der positive Effekt aber nicht mehr nachweisbar. Auch neuere Auswertungen aus randomisierten, kontrollierten, doppelblinden Studien geben Experten Anlass dazu, eher vor der Einnahme von Antioxidantien zu warnen. So kommt beispielsweise eine große Meta-Analyse aus 68 Studien zur Primär- und Sekundärprävention mit insgesamt 200.000 Teilnehmern zu dem Schluss, dass die Mortalität eher zu- als abnimmt. Dies galt für Beta-Carotin, Vitamin A und Vitamin E jeweils allein oder in Kombination. Nur für Selen fand sich ein Trend zu einem positiven Effekt, der weiterer Untersuchungen bedürfe, so die Autoren. Für Vitamin C könnten negative Effekte nicht ausgeschlossen werden. Ein positiver Effekt auf die Langlebigkeit sei nicht belegbar. Aktuell enttäuschten Selen und Vitamin E in Auswertungen der vom US National Cancer Institute finanzierten Studie SELECT, Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial. Die Gabe von Vitamin E in 400 internationalen Einheiten am Tag vermochte nicht, vor Prostatakrebs zu schützen. Vielmehr stieg die Inzidenz um 17%. Die Auswertung für den Selenarm, 200 Mikrogramm am Tag, der Studie ergab ebenfalls ein erhöhtes Risiko. Und zwar für das Auftreten eines High-Grade-Prostatakarzinoms, wenn die Männer gut mit Selen versorgt gewesen waren. Hatten sie zu Anfang einen niedrigen Selenstatus, fand sich kein bzw. kein positiver Effekt, bei gleichzeitiger Supplementation mit Vitamin E aber ein erhöhtes Risiko für Prostatakrebs. Die Autoren raten Männern daher, Nahrungsergänzungsmittel mit Dosierungen von Selen und Vitamin E zu vermeiden, die über die empfohlene Tagesdosis hinausgehen. Die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie schließt sich dieser Einschätzung an. Wie ihr Pressesprecher, Professor Helmut Schatz, Bochum, mitteilte, sollten Vitamin E und Selen höchstens bei nachgewiesenen Mangelzuständen und auf medizinischen Rat hin eingenommen werden. Eine ausgewogene Ernährung reiche aber üblicherweise aus.
Nicht besser sieht es beim Thema Primärprävention von kardiovaskulären Erkrankungen durch Supplementation von Antioxidantien aus. Die Studienlage erlaube keine klare Aussage zu Risiken und Nutzen von Multivitamingemischen oder einzelnen Substanzen in der Prävention von Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankungen, so die US Preventive Services Task Force. Nur für Beta-Carotin und Vitamin E rät sie in ihrem Update von diesem Jahr explizit von der Supplementation ab. Aus der derzeitigen Datenlage und aufgrund der heutigen Konzepte zur physiologischen Bedeutung von oxidativem Stress zieht Ristoff folgende Schlüsse. Erstens, für Gesunde, vermutlich auch im höheren Alter, hat die im Alltag und beim Sport produzierte Konzentration an freien Radikalen eine gesundheitsfördernde Wirkung. Die Supplementation von Antioxidantien zur Prävention oder beim Erstauftreten von Erkrankungen ist ohne Effekt oder sogar schädlich. Zweitens, Krebspatienten unter Chemotherapie und/oder Bestrahlung sollten nicht parallel hochdosiert Antioxidantien einnehmen, da der durch die Chemotherapie hervorgerufene oxidative Stress an deren Wirkung beteiligt ist. Drittens, Tumorpatienten, die bereits mit Antioxidantien behandelt werden, sollten ihren Arzt nach randomisierten, kontrollierten Studien fragen, die einen positiven Effekt auf die Mortalität nachweisen konnten. Viertens, für Patienten mit Katarakt ist die Lage uneindeutig, eine Meta-Analyse fehlt. Beide Experten raten, hauptsächlich auf Obst und Gemüse zu setzen. Von einer Supplementation ohne nachgewiesenen Mangelzustand raten sie ab. Eine protektive Dosis sei oft nicht ermittelt, ein schädlicher Effekt durch die Unterdrückung von endogenen Mechanismen der Stressadaption dagegen durchaus möglich. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Wiebke Kartmann aus München. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.